Ja, wir machen heute weiter in 2. Timotheus Kapitel 4, fangen wir mit den ersten Versen an. Letztes Mal haben wir ja gesehen, am Ende von Kapitel 3, da war der Aufruf von Paulus an Timotheus ganz deutlich zu hören: Bleib bei dem, was dir zur Gewissheit geworden ist. Wir haben gesehen, dass das Wort Gottes, um das es letztes Mal ging, eine Auswirkung hat auf das Leben von Timotheus, aber genauso auch auf unser eigenes Leben heute. Es hat Kraft, es gibt Weisheit, es führt zur Errettung durch den Glauben, es belehrt, überführt von der Sünde, es weist zurecht, erzieht in der Gerechtigkeit und die letzte Folge, im letzten Vers, die genannt wurde, es rüstet aus, es macht nämlich tüchtig zu jedem guten Werk, wörtlich zu jedem guten Werk rüstet das Wort Gottes uns aus. Es verändert also auf der einen Seite nicht nur unser Leben, sondern es ruft uns durch diese Veränderung auch zur Verantwortung auf. Und heute geht es um diese Verantwortung. Wie kann ich diese Verantwortung als Kind Gottes wahrnehmen, auf eine richtige Art und Weise wahrnehmen, was Gott mir durch sein Wort, wozu ich aufgefordert werde. In 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 bis 5, liegt das Augenmerk oder Hauptaugenmerk von Paulus auch wiederum auf dem Wort Gottes. Aber diesmal geht es um den richtigen Umgang mit dem Wort. Es geht um die Frage des richtigen Verkündigens, also der Weitergabe des Wortes, aber auch das richtige Hinhören auf das Wort. Wie hören wir darauf, wenn wir das Wort hören? Das habe ich mir so als Hauptpunkte aufgeschrieben. Ich lese uns einmal den Text, also 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleib nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Die zentrale Forderung dieses Textes können wir reduzieren auf den Befehl: Predige das Wort. Predige das Wort. Das steht hinter jeder Intention Paulus. Darum geht es ihm. Ich habe aus diesen Versen mir vier Punkte herausgesucht, über die wir nachdenken wollen. Heißt aber nicht, dass ich genau in der Reihenfolge vorgehen werde. Wir werden da zwischen den Punkten auch ein bisschen springen, muss ich von vornherein zugeben. Also, es geht erst einmal um die Ermahnung zur Verantwortung. Ja? Paulus ermahnt Timotheus zu einer ganz bestimmten Verantwortung. Dann geht es um die Verantwortung im Lehren des Wortes Gottes. Dann finden wir hier eine Verantwortung im Hören auf das Wort Gottes. Und wie werden wir dieser Verantwortung als seine Kinder, als Diener wirklich gerecht? Punkt Nummer 1, der erste Vers, finden wir eine ernste Ermahnung von Paulus. Darin leitet Paulus seinen Befehl zu predigen eigentlich recht lang ein und auf eine ganz besondere Art und Weise. Er sagt: Ich ermahne dich ernstlich. Also dieses Ermahnen ist nicht einfach nur ein Bitten oder daran erinnern, ach ja, was ich noch sagen wollte, sondern es steckt schon einiges mehr hinter diesen Worten. Das Wort, das hier im Grundtext mit für ermahnen oder verwendet wird, vermittelt einen Befehl. Es ist eine Anweisung, etwas zu tun. Also es ist aber auch in Befehlsform geschrieben. Im gleichen Atemzug untermauert Paulus aber auch seine Ermahnung, indem er sich auf Gott und Jesus Christus beruft. Also es ist Paulus sehr wichtig, diese Anweisung auszusprechen oder das, was er gleich sagen wird. Ja, er macht es sehr, sehr wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, warum es Paulus so wichtig ist? Warum ist es ihm so wichtig, jetzt so deutlich zu sprechen zu Timotheus? Wir wissen ja jetzt schon so einiges von seiner Situation, von der Situation der Gemeinde, des Timotheus. Warum wird es ihm so wichtig? Warum? Was meint ihr? Es geht um Leben oder Tod, ja? Auf der einen Seite das geistliche Leben der Gemeinde, aber auch ganz praktisch. Paulus sitzt im Gefängnis und er weiß nicht, ob er überhaupt noch lebend aus Rom rauskommen wird. Ja, also es geht es geht um die Gemeinde. Es geht um das geistliche Leben der Gemeinde. Da sind Menschen, und wir haben das Problem dieser Gemeinde auch im ersten Timotheusbrief schon gesehen, da sind Menschen, die falsche Lehrer ganz einfach glauben oder sogar falsche Lehrer verbreiten in der Gemeinde. Da sind einige, die von dem Glauben abfallen. Paulus muss ihnen sogar anweisen, wie sie miteinander zu leben haben, wie sie miteinander umzugehen haben. Und dazu kommt auch noch, dass Timotheus, der junge Bruder, mit der Situation hier und da recht überfordert scheint, ja, und selber somit von Paulus ermutigt werden muss, seine Gabe neu zu entfachen, wie wir ganz am Anfang des zweiten Timotheusbriefes gelesen haben. Timotheus wird also immer wieder ermutigt, zu kämpfen, zu erdulden, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und sich den Schwierigkeiten seines Dienstes ganz einfach zu stellen. Also einmal ist es der Zustand der Gemeinde, der Paulus Sorgen macht. Zum Zweiten ist es der Zustand seines geistlichen Sohnes Timotheus, um den sich Paulus genauso Sorgen macht. Und dazu kommt noch eine dritte Tatsache, was erst im sechsten Vers wirklich gewortet wird. Aber wir wissen schon aus den Texten davor, so heißt ja auch unsere Bibelreihe, ja, dass es um die letzten Briefe geht. Ja. Also Paulus wird das auch im nächsten Vers, in Vers 6 sagen, die Zeit seines Aufbruchs ist nahe. Paulus sagt damit ganz einfach, er macht es deutlich, es ist ihm bewusst, dass er wahrscheinlich nicht lebendig herauskommen wird aus Rom, aus diesem Gefängnis. Und dementsprechend nicht mehr viele Möglichkeiten haben wird, vor der Gemeinde zu sprechen, mit seinen Nachfolgern im Dienst zu sprechen, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn Paulus also nicht mehr da ist, ist es ihm umso wichtiger, ja, jetzt ganz klare Worte, ganz ernste Worte mit seinem Diener zu sprechen, damit die Predigt auch wirklich auf eine rechte Art und Weise, das Wort auf eine rechte Art und Weise weitergegeben wird, ohne Wenn und Aber, so wie Paulus es selber getan hat. Ja? Also es waren nicht nur die Befürchtung von Paulus, dass das seine letzten Worte sein könnten. Ich meine, im Jahre 67 ist er wirklich den Märtyrertod gestorben. So, Paulus beruft sich bei dieser ganzen Aufforderung, bei dieser Anordnung möchte ich sagen, an Timotheus aber auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wörtlich vor dem Angesicht Gottes und seinem Sohn Jesus Christus. Es ist also nicht Paulus, der vor dem Timotheus hier steht und sich verantworten muss, der ihn ermahnt, sondern oder richtig zu predigen, ja, sondern es ist das Wort, ja. Es ist Gott, vor dem er hier steht. Es ist Gott, der ihm das Wort gab, Gott, der ihn in den Dienst beruft, Gott, vor dem er seinen Dienst tut und für ihn das Wort weitergibt. Paulus beschreibt dann gleich in den nächsten Versen, mit den nächsten Worten, zeichnet er ein Bild von Jesus. Ich finde es interessant, Christian ist es aufgefallen, die Tage, guck mal, was für eine lange Einleitung das ist zum Befehl, zum Imperativ, predige. Ne? Also es ist wirklich, er benutzt hier einen langen Satz, um es so wichtig wie möglich darzustellen. Und jetzt in diesem Satz beschreibt er die Person Jesus Christus. Er sagt, er ist der Richter, der erscheinen wird, eines Tages, um sein Reich aufzubauen. Das, was Paulus hier beschreibt, ist natürlich etwas Zukünftiges, aber es soll uns bewusst machen, vor wem wir eigentlich stehen, vor wem nicht nur Timotheus steht, vor wem auch wir heute stehen. Es ist nicht ein Ältester oder irgendein Vorgesetzter, es ist nicht nur die Gemeinde, die von uns als Dienern etwas erwartet. Wir stehen, wenn wir dienen, stehen wir vor dem Herrn. vor dem Richter, der eines Tages erscheinen wird, um sein Reich aufzubauen. Das muss einem jeden von uns auch heute bewusst sein. Wie oft denken sehr viele Menschen einfach sehr oberflächlich von Gott? Es ist ein ferner Gott, der irgendwo auf Wolke 7 lebt, der unendlich lieb ist und das, was ich so falsch mache, wahrscheinlich einfach nur zu überhören bereit ist. Ja? Wer denkt schon daran, dass Jesus Christus, der als kleines Kind in der Krippe geboren wurde, am Kreuz von uns Menschen hingerichtet werden, eines Tages in göttlicher Herrlichkeit sichtbar für uns alle, visuell sichtbar, von unseren Augen wahrnehmbar, und er wird in der Eigenschaft als unser Richter auftreten, um dann sein Reich aufzubauen. Also er ist König. Ist es uns bewusst, vor wem wir eigentlich stehen, was für einen Gott wir haben, wer Jesus Christus eigentlich ist? Darin wird Paulus aber auch sehr persönlich und ansprechend, denn er beschreibt hier, dass jeder Mensch, sei es lebendig oder bereits verstorben, jeder Mensch wird von diesem Jesus eines Tages gerichtet werden. Apostelgeschichte 10, 24 sagt das genauso. Also vor dem Angesicht Gottes wird sich niemand verstecken können. Alle werden, ob sie wollen oder nicht, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und das ist eine Tatsache, die Paulus hier nochmal unterstreicht, um uns deutlich zu machen, ist es euch bewusst, liebe Gemeinde in Espelkamp, vor wem ihr eigentlich steht? Ist es dir, Christian, bewusst, vor wem du predigst oder vor wem ihr zuhört? Wer dahinter steckt, wer das Wort zu euch spricht, sind wir uns dieser Tatsache eigentlich bewusst, dass der, der uns dieses Wort gegeben hat, eines Tages als unser Richter auftreten wird, den ich mit meinem Auge, das woran ich geglaubt habe, sehen werde und ich werde ihn als den König erkennen. Er wird sein Reich vor meinen Augen aufbauen. Also alles, was wir heute tun, was wir sagen, wie wir leben, steht unter dem Blick dieses Richters. Überleg dir also, Timotheus und wir heute, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, wie wir es predigen oder auf welche Art und Weise wir bereit sind, seinem Wort zuzuhören. Er sieht und beurteilt unsere Motivationen, unsere Ernsthaftigkeit, meine Wahrhaftigkeit meines Dienstes, meinen Gehorsam. Und eines Tages wird er über mich zu Gericht stehen. Was das Gericht an sich angeht, die Bibel beschreibt uns verschiedene Gerichtsszenarien, sage ich mal. Die Menschen, die uns Menschen bevorstehen. 1. Korinther 5, Vers 10 lesen wir, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Also das, was wir tun, geht nicht spurlos an Christus vorbei. Das wird bei dieser Beschreibung Paulus nochmal deutlich. Unser Leben wird von dem Richter Jesus eines Tages beurteilt werden. Oder bei dem Gericht, Gleichnis von den anvertrauten Funden, Lukas 19, da lesen wir auch, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten. Das, was wir reden, hört der Richter. Ja, es wird beurteilt. Matthäus 25, ab 31, das Gericht über die Völker, wo der Richter scheiden wird, zu Rechten und zu Linken, gläubig und ungläubig, Böcke und Lämmer. Ja? Das Gericht, wo das endgültige Gericht vor dem weißen Thron aus der Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15, das ist das schreckliche Gericht über die ungläubigen Menschen. Ja? Da, wo es kein Verstecken wird, wo beschrieben wird, dass die Menschen sich irgendwo, dass sie schreien werden, ihr Berge fallt über uns her. Hauptsache weg von dem Angesicht des Lammes. Aber Tatsache ist, das Universum wird wie eine Buchrolle zusammengerollt und wir werden frei, ohne Versteckmöglichkeiten, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Da geht es um eine ewige Trennung, um eine endgültige Trennung von Gott. Da geht es um Himmel und Hölle oder den Feuersee. Also, wenn ich es in meinen Worten zusammenfassen darf, diese Gerichte, es wird einerseits ein Gericht geben aller Leben, wo von Christus beurteilt wird, bei dem Gericht. Es ist nicht gleichgültig also, wie du und ich, wie wir leben, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Es wird ein Gericht sein, wo Gott trennen wird. Wer hat an mich geglaubt, wer hat an mich nicht geglaubt? Und es wird das schreckliche Gericht vor dem Thron, vor dem weißen Thron geben, wo ein Urteil über den Nichtgläubigen gesprochen wird, für Menschen, die Jesus abgelehnt haben. So, das ist die Art und Weise, wie Paulus jetzt aufruft, seine Mahnung an Timotheus und auch an uns heute wichtig macht. Ja? Also, ich ermahne dich, ja, im Angesicht dieses Gottes, dieses Richters, der erscheinen wird, ja, und nimm das ernst, ja. So, nach dieser Eigenschaft geht es um das Erscheinen, ja, dass er erscheinen wird. Ich habe nachgedacht darüber, was bedeutet das, was will Paulus damit sagen, wo er sagt, um seine Erscheinung willen. Ja? Also einmal bedeutet es, denke ich, ganz einfach, dass wir alle ihn ganz einfach, Jesus, sehen werden. Ja? Also Jesus wird visuell für unsere Augen erkennbar da sein. Das, woran wir geglaubt haben, werden wir dann sehen. Aber nicht nur gläubig, sondern auch ungläubig wird Jesus erkennen. Sie werden sehen, wie er vor ihnen stehen wird, ja, wie er wiederkommen wird, ja. Aber da auch eine zweite Bedeutung hat dieses Erscheinen, ja, dass die Menschen praktisch erkennen werden, wer Jesus wirklich ist. Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, visuell sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Also mehr Menschen werden in dem Augenblick deutlich erkennen, wen sie eigentlich im Leben abgelehnt haben. Du wirst plötzlich manch eine Predigt verstehen, wo der Prediger dich zur Buße und Umkehr gerufen hat und du es vielleicht abgelehnt hast. Spätestens dann wirst du verstehen, um welchen Jesus es eigentlich gegangen ist. Die Juden werden verstehen, wen sie da durchstochen haben, dass sie ihren Messias ans Kreuz genagelt haben. Also erscheinen bedeutet einmal, dass man ihn mit seinem Auge erkennt, aber auch intellektuell versteht, wer dieser Jesus eigentlich war oder ist. Aber in dem Augenblick wird es zu spät sein. Denn die Entscheidung für Jesus muss im Leben eines Menschen hier auf der Erde getroffen werden. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode ins Leben hindurchgedrungen. Das ist der einzige Weg, den uns Jesus selber gibt, um nicht gerichtet zu werden. So. Ich gehe jetzt einmal ganz brutal weiter in Vers 2. Ich lese uns den zweiten Vers einmal. Verkündige, das ist jetzt der Befehl, ja? Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Jetzt kommen wir endlich, nach dieser langen Einführung, kommen wir endlich zu der eigentlichen Ermahnung von Paulus. Und die ist sehr kurz, aber dafür umso deutlich. Ja? Heruntergebrochen auf den Befehl, predige das Wort. Ja? Es geht wieder, wie im Ende von Kapitel 3, es geht um das Wort. Das Wort, was mein Leben, was euer Leben verändert hat. Das Wort, das euch ewiges Leben gegeben hat, worauf ihr euch freuen dürft. Ja? Das Wort dürfen wir nicht für uns behalten. Das Wort muss weitergegeben werden. Deswegen dieser deutliche Befehl, predige das Wort. Das ist die Berufung. Das ist aber nicht nur die Berufung eines Predigers, das ist von jedem von uns. Wenn du diese Erfahrung mit Gott gemacht hast, dann gilt es dir heute, predige das Wort. Ansonsten gehen Menschen auf ewig verloren. Deswegen predige das Wort. Es geht also, wie in den Versen vorher, Ende von Kapitel 3, genauso um das Wort Gottes. Es geht auch nicht um bestimmte Teile des Wortes. Es geht nicht nur um die Teile, wo Gott als die Liebe beschrieben wird, sondern predige das Wort, das gesamte Wort, hat Hansi letztes Mal auch ganz deutlich gemacht. Es geht nicht um irgendwelche Lieblingstexte. Es geht um Gott als Liebe, aber auch um Gott als Richter. Ja, es geht um seine Gesamtheit, um das ganze Evangelium. Ja, es geht um das ganze Wort Gottes, die Bibel. Und dieser Befehl ist keine Bitte, keine Möglichkeit. Denn wer das Wort kennt, wenn ich erfahren habe, wie das Wort mein Leben verändert hat, ruft es mich in die Verpflichtung. Ja? Predige das Wort. Deswegen auch das Daher in Vers 1, weil ich es verstanden habe, daher ermahne ich dich, predige das Wort. Das Wort rede ich garantiert, spreche ich das falsch aus, Keyuso, ja, wird hier im Grundtext, steht im Grundtext und bedeutet predigen. Es bedeutet aber auch ausrufen oder mach es ganz einfach bekannt. Ja? Also ganz egal, es geht nicht nur um die Kanzel. Es geht auch um meine Arbeitsstelle, es geht um die Straße, es geht, was weiß ich, wo du nicht bist. Ruf es aus, mach das Wort Gottes bekannt. Also nicht nur bestimmte Menschen. Timotheus war ein Prediger, aber von der Wortbedeutung her wird es hier deutlich, dass es hier nicht nur um einen Aufruf nur an Prediger gedacht ist, sondern jeder, der das Wort ganz persönlich erlebt hat, hat es weiterzugeben. Ich bin automatisch in die Verantwortung gezogen. Die Schlachter sagt weiter, ich lese ja die Schlachter, oder nicht nur, aber hier habe ich die Schlachter vor mir liegen, da steht, tritt dafür ein. Eine andere Übersetzung sagt, steh dazu oder halte darauf, sagt die Elberfelder. Also ziel darauf aus, praktisch. Was kann es im praktischen Alltag bedeuten, habe ich mich gefragt, für das Wort einzustehen oder darauf zuzusteuern, darauf zu halten. Ich denke, ganz praktisch im Alltag ergeben sich eigentlich sehr viele Gelegenheiten für das Wort, wo wir das Wort bezeugen können. Ja? Haben wir ganz praktisch gefragt, haben wir das Wort in unserem Alltag im Blick? Egal wo ich bin, sei es auf Arbeit oder beim Sport oder so, ist es mir bewusst, dass es Situationen geben kann, wo ich die Möglichkeit habe, dieses Wort weiterzugeben. Haben wir es versucht, es an andere Menschen ihnen zu erklären? Oder umschreiben wir vielleicht hier und da manch eine Sache? Wie oft höre ich von Menschen, ja, das hat die Natur so gemacht, anstatt zu sagen, wir sind so von Gott geschaffen. Das ist doch korrekt. Es ist nicht die Natur. Gott hat die Natur geschaffen. Es ist Gott, der mich geschaffen hat. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wo ich sage, ja, das ist unsere Natur. Nein, wir sind so von Gott geschaffen. So hat Gott mich gemacht. Wie oft passiert es bei uns im Alltag, dass ich versuche, mich zurückzuziehen, wenn es eigentlich darum gehen sollte, zum Wort Gottes zu stehen, ganz praktisch. Wenn es belächelt wird, zu alt, zu abgedroschen, abgelehnt wird, gerade wenn es um kontroverse Ansichten geht, die vielleicht nicht gerade in unser Weltbild passen, von der Wissenschaft vielleicht sogar uns ein komplett anderes Bild vermittelt wird. Wie oft sind wir dann versucht zu relativieren, zu verharmlosen oder zu schweigen, anstatt Klartext zu sprechen. Das Wort Gottes, weil es eine Ausrüstung für mich darstellt, soll immer zur Hand sein, um es anzuwenden. Natürlich ist es dann aber auch notwendig, dass ich in dem Wort Gottes fit bin, dass ich darin wachse, dass ich es studiere. Ja? Also es ist wichtig, dass wir im Wort sind, im Wort bleiben. Am besten täglich daraus und darin forschen. Im nächsten Gedankengang beantwortet Paulus die Frage, wann wir es anzuwenden haben. Damit springe ich eigentlich schon in meinen vierten gedanklichen Punkt. Wie wenden wir es an? Und da gibt es eigentlich keine Grenzen, was die Situation angeht. Paulus sagt, sei es gelegen oder ungelegen. So, was sind zum Beispiel gelegene Zeiten? Was meint ihr? Was sind gelegene Zeiten? Was sind gute Zeiten, um das Wort Gottes weiterzugeben? Was sind gute solche Zeiten? In der Gemeinde, für mich ist jetzt heute geniale Zeit, Christian hat mich auf den Predigtplan geschrieben, ich stehe hier, gelegen, wunderbar, kann nicht anders. Ja, das ist eine tolle Zeit. Und ihr seid sehr aufmerksam, gelegen. Was sind noch gelegene Zeiten? Wenn jemand fragt, Wenn jemand auf der Suche ist nach Gott, wenn Arbeitskollegen plötzlich von sich aus ins Gespräch kommen und sagen, hey, ich habe da eine Frage, du bist doch in der Kirche, ja? Wie siehst du das, ja? Und wenn jemand ein Problem hat und dich um Rat fragt, ja? Ich habe festgestellt auf Arbeit, die Leute zitieren manchmal, ohne zu wissen, die Bibel. Lest euch mal die Sprüche durch, ja? Und schaut mal, wie oft die Leute die Sprüche zitieren. Da kannst du sofort sagen, weißt du was? Hey, du kennst ja die Bibel. Nein, kenne ich nicht. Ich war noch nie in der Kirche. Doch, du kennst die. Das, was du gerade gesagt hast, steht in der Bibel. Echt? Und schon waren wir im Gespräch. Ja, ganz einfache Situation. Es sind Zeiten, wo wir ganz auf ganz einfache Art und Weise versuchen können, mit Menschen ins Gespräch zu können. Wenn es einem Menschen schlecht geht, ja, einfach nur zu sagen, ich habe einfach mal versucht zu sagen, weißt du was? Ich bete für dich. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Mensch begeistert davon ist, dass ich für die Person bete, ja. Aber Leute sind dann plötzlich offen, ja. Und es sind gelegene Zeiten, ja. Du fällst als Kind Gottes auf, ganz einfach, weil du anders bist, weil du anders lebst. Du bist das Salz in der Suppe, ja. Du schmeckst als Salz, du wirst rausgeschmeckt. Noch nie habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, das Salz schmeckt irgendwie nach Suppe. Nein, die Suppe schmeckt nach Salz. Und Jesus sagt, du bist das Salz, sagt uns das Wort. Ja? Deswegen, ob du willst oder nicht, du fällst auf. Du darfst gerne darüber sprechen. Du darfst gerne erklären, warum du so bist, wie du bist. Ja? Es gibt den Spruch, den habt ihr sicherlich schon gehört, predige das Wort jeden Tag und wenn es sein muss, dann gebrauche Worte. Ja? Ich darf euch heute eins verraten, es muss sein. Worte sind wichtig. Predigt ohne Worte ist nicht möglich. Wisst ihr was? Die Welt sabbelt den lieben langen Tag nur Müll. Und diesen Müll kannst du nicht durch Schweigen aufheben. Deswegen ist es Zeit, dass wir Christen, dass wir Kinder Gottes anfangen zu reden, dass wir den Mund aufmachen. Es muss sein, dass wir sprechen. Die Predigt kommt aus dem Wort. Das Wort ist das Wort Gottes, ja? Und dafür müssen wir unseren Mund aufmachen, ja? Es muss sein, dass wir reden. Die Feinde der Wahrheit, die sprechen den ganzen lieben langen Tag. Es wird Zeit, dass wir unsere Antworten ihnen sagen. Und dafür haben wir 1000 Möglichkeiten, jeden Tag, ja? Und dabei bin ich eigentlich schon mitten bei den ungelegenen Situationen. Die Situationen, die es mir vielleicht ein bisschen schwerer machen, das Wort weiterzugeben, ja? Ungelegene Zeiten. Was sind zum Beispiel ungelegene Zeiten? Was können solche Zeiten sein? Was meint ihr? Ja, wenn da alle sehen, alle machen sich vielleicht sogar über den Glauben lustig und du stehst da oder sitzt da wie ein begossener Pudel und denkst, ja, wie komme ich raus aus der Nummer? Ja, das ist eine schwere Zeit. Und da kann es sein, dass man auch ganz komisch angeguckt wird, belächelt wird. Da kann es sein, dass du Freunde verlierst. Ganz einfache Kiste. Als Kind Gottes verlierst du Freunde. Es ist so, ja. Aber du gewinnst auch welche. Du gewinnst einige, denen du die Wahrheit sagst, wenn du zum Wort stehst, ja. Es können solche Zeiten sein, wo ich viele Sachen erwarte, wo ich persönliche Nachteile zu erwarten habe, ja. Wenn ich als Kind Gottes mein Zeugnis gebe, dass man mich danach vielleicht plötzlich ganz anders behandelt, ja, wie vorher. Mein Gegenüber einfach mir nicht zuhören möchte, wo ich schon weiß, ich werde ausgelacht oder zum Schweigen gebracht, irgendeine Weise. Ja? Aber wie hat Jesus das gemacht? Jesus wusste, dass er sterben musste, wenn er vor dem Kaiser, vor dem Statthalter erscheint. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat den Pharisäern gepredigt. Er wusste ganz genau, die werden ihn ans Kreuz bringen, aber er hat ihnen trotzdem gepredigt. Ja? Die Apostel haben es genauso gemacht. Die haben gepredigt, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit. Das sind auch ungelegene Situationen gewesen. Ja? Oder manchmal ist eine ungelegene Situation, wenn es mir vielleicht geistlich gerade nicht so gut geht. Ich habe gerade von einem Bruder, einer Schwester mal einen auf den Deckel gekriegt, kritisiert worden, auch in der Gemeinde. habe gehört, sowas soll es geben und es geht mir eigentlich nicht gut. Ich habe überhaupt das Letzte, was ich will, ist jetzt aufzustehen und etwas zu bezeugen, das Wort zu predigen. Das ist eine ungelegene Zeit. Die macht es mir schwer, vorne zu stehen oder zu reden. Aber der Auftrag ist, rede. Es geht Jesus nicht um dein Empfinden. Ihm ging es sicherlich auch nicht gerade gut, wo er wusste, dass er ans Kreuz gehängt wird. Aber er hat gepredigt. Er hat das Wort weitergegeben. 1. Petrus 3, Vers 15. Ich habe heute sehr Durst. Vielleicht schafft ihr es mir noch ein Dankeschön. Papa ist schon unterwegs. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ehrerbietung. Das Wort, das hier mit Bereitschaft übersetzt wird, beschreibt eigentlich einen Soldaten. Einen Soldaten, der jederzeit bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Das soll das Wort Gottes sein. Es ist das zweischneidige Schwert in unserer Hand, wo wir jederzeit bereit sein müssen, es in Anspruch zu nehmen. Es richtig biblisch, es auch richtig einzusetzen. Ja? Sei bereit, ganz einfach vernünftige, biblisch fundierte Antworten zu geben in der Welt. Wisst ihr was? Ich habe festgestellt, lächerliche Antworten haben wir heute genug in der Gesellschaft. Wir brauchen vernünftige, richtungsweisende, auf Gott ausgerichtete Antworten. Das fehlt. Dafür haben wir das Wort. Lasst uns das Wort weitergeben, da wo wir auch immer sind. Und nicht vergessen, es gibt einen Grund, warum wir das Wort zur Zeit, aber auch zur Unzeit zu predigen haben. Wisst ihr, was das Wort auch sagt? Dass mein Wort, sagt Jesus, wird niemals leer zurückkommen. Menschen werden es, und wenn später, Menschen werden es verstehen. Menschen werden sich daran erinnern. Und genau darum geht es. Es geht um Menschen, die ohne diese Predigt verloren gehen, an Gott vorbeileben. Was sind in dem Vergleich meine Unannehmlichkeiten oder Nachteile? Im letzten Versabschnitt beschreibt Paulus jetzt, wie das Wort Gottes angewandt werden soll. Ja? Überführe, tadel, ermahne in aller Langmut und Belehrung. Hier geht es immer um den Zustand meines Gegenübers. Und dabei ist es falsch, eine falsche Toleranz zu zeigen. Das wird hier aber auch deutlich, ja? Oder Furcht vor diesem Menschen, Menschenfurcht zu haben oder Furcht davor, diese Person irgendwie zu verletzen. Ja, das Wort Sünde, das nimmt man nicht so gerne in den Mund, ja? Ich habe mal einen Kollegen gehabt, ein Grieche, hat bei uns in der Firma, in der alten Firma gearbeitet, ne? Der hat es ganz einfach, nur das, was du machst, weißt du, dass das Sünde ist? Hat er knallhart gesagt, ne? Das erste Mal, dass ich auf Arbeit das Wort Sünde gehört habe damals, ne? Da war ein Mensch, der hat plötzlich darüber gesprochen, ja? Aber darum geht es im Wort, ja? Wenn jemand überführt werden soll, dann ist es immer dass die Sünde in seinem Leben oder in ihrem Leben soll aufgedeckt werden. Denn die ist es, was uns Menschen von Gott trennt. Das Wort Gottes will Sünde aufdecken. Es ist ein Spiegel, in das wir schauen. Das darf ein Mann wie Timotheus niemals kalt lassen. Deswegen sagt Paulus, überführe. Du hast es verstanden, also wende das Wort an, ganz praktisch, und führe dadurch Menschen zu Gott. Und das geschieht immer nur durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes überführt. Es geht immer noch um das Wort Gottes. Es überführt das Wort Gottes und nicht meine persönliche Meinung. Wenn ich mit Menschen rede, ich rede durch das Wort Gottes. Meine Meinung ist da völlig zweitrangig, die erwähne ich gar nicht. Das Wort Gottes überführt, das Wort Gottes verändert, nicht meine Ansichten und meine Verständnisse. Es muss immer das Wort sein. Tadel ist auch niemals einfach. Ich tadel nicht gerne, werde auch nicht gerne getadelt. Hab heute wieder was erlebt. Boah, ich hätte die Person eigentlich zerreißen können, aber nein. Ja, muss man. Aber wir sind aufgefordert, auch mal Tadel auszusprechen. Ja, erst recht, wenn es um das geistliche Leben geht. Ja, eine andere Übersetzung sagt, statt Tadel rede ernstlich. Also auch hier klare, deutliche Worte. Die Folgen der Sünde darf und muss sogar beim Namen genannt werden. Ich denke, wir alle haben schon mal Predigten gehört, wo der Prediger so um die Sünde herumschwirrt wie so eine Fliege um die Torte, ja, aber nie landet. Ja, hat man Angst, das Wort zu nennen, über Sünde zu reden oder zu direkt zu tadeln. Aber Paulus sagt, tadel, nenne, tadel. Wenn du siehst, dass ein Mensch sündigt, dann sprich es an, rede eine deutliche Sprache. Zu guter Letzt, ermahnen soll immer in Langmut und Belehrung geschehen. Das ist vielleicht hier und da. Für mich ist das manchmal ein großes Problem, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Ja? Mit einem Menschen sehr, sehr oft über das gleiche Thema zu sprechen, ist manchmal sehr schwierig. Aber genau das ist hier gemeint. Ermahne in Langmut und Belehrung. Ja, Langmut zu haben, ist einfach geduldig zu sein mit deinem Nächsten, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Ja? Apostelgeschichte 20, Vers 21, darum wacht, ist Paulus uns selber ein gutes Vorbild da. Er spricht von sich in Apostelgeschichte 20, 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Das ist Langmut. 3 Jahre lang, Tag und Nacht, jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen gebetet und mit diesen gesprochen. Ich lese uns die nächsten 2 Verse, die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Hier in diesem Vers richtet Paulus den Blick von Timotheus in die Zukunft. Und hier wird deutlich, auf was für eine schwere Zeit die Gemeinde zusteuert. Aber auch er als Verantwortlicher muss diese Zeit im Auge sehen. Bisher war es doch so, die Gefahr bezüglich der Lehre, die der Lehrer in der Gemeinde gegenüberstand, war zum Beispiel Verfolgung. Die Gemeinde wurde verfolgt. Sie waren Kinder Gottes, sie haben das Evangelium gelehrt, das Evangelium von Jesus Christus. Sie haben daran festgehalten und es waren Menschen da, denen die Gegner, denen hat es nicht gefallen. Sie haben angefangen, sie zu verfolgen. Ja? Es ging um das Wort. Das Wort sollte unterdrückt werden. Danach kamen falsche Propheten auf, ja? Teilweise sogar aus den eigenen Reihen, die das Wort verdrehten. Ja? Und wiederum, es geht um das Wort, das unterbunden werden soll. Man wird vom Wort, von der Echtheit des Wortes abgelenkt. Und jetzt kommt ein drittes dazu, und das ist der Höhepunkt, ist jetzt erreicht, wo Christen, keine besonderen Lehrer oder Propheten, sondern gläubige Menschen wie du und ich, die mit der gesunden Lehre des Wortes plötzlich nicht mehr klarkommen. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, sie werden mit der gesunden Lehre nicht mehr, sie werden sich davon abwenden. Also sie sind nicht irgendwie von irgendwem verführt worden. Nein, sie sind einfach mit der Wahrheit, die in der Gemeinde gepredigt wird, nicht mehr einverstanden. Sie stehen auf und sagen sich, ich suche sie mir meiner Wahrheit entsprechende Lehrer. Ich suche mir einfach Lehrer, die die Wahrheit so aussprechen, wie ich sie gerne haben wollte. Also meine Wahrheit überzeugen. Ja? So, jetzt eine Frage an euch wieder. Warum, welchen Grund erkennt ihr in dem Text, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen haben? Welchen Grund finden wir? Warum haben sie die Lehre nicht ertragen?
Hm?
Ja, wegen ihrer eigenen Begierden, wegen ihrer Lüste. Ja? Es geht eigentlich nur um sie selbst. Ja? Das bedeutet, dass diese Christen ein Leben führen wollten, das nach ihren eigenen Willen, ja, von ihren eigenen Zielen, von ihren eigenen Begierden bestimmt werden sollte. Ja? Ich möchte zwar vielleicht noch bis zu einem immer noch als Christ anerkannt werden, ich glaube ja irgendwo auch an Jesus, aber so ganz konsequent das zu leben, was im Wort steht, da waren sie nicht so wirklich bereit. Ist wirklich nicht so ganz meins. Also was tun sie? Sie laden sich selbstständig Lehrer auf, ja? Steht hier im Text. Heutzutage würde man sagen, man lädt sich Lehrer runter von YouTube oder was weiß ich wo, ja? Und zwar solche Lehrer, die einem nach den eigenen Ohren predigen, sie in eigenen Lebenswandel bestätigen. Solche Lehrer, die verlangen von dir keine Veränderung. Die sagen dir, du kannst so bleiben, wie du bist, du darfst, ja, wie die Margarine, ja. Aber es sind verkehrte Lehrer. Aber der Kern des Problems ist und bleibt, dass sie die Lehre nicht ertragen können. Wisst ihr, was in dem Wort ertragen steckt? Da steckt ja das Wort tragen. Ich weiß, es ist mir auch bewusst, dass es manchmal schwer ist, die Wahrheit des Wortes zu tragen. Auch für mich manchmal ist es nicht einfach, ja? Dass Geschwister die Lehre ganz praktisch nicht mehr tragen können, ja, in Situationen, wo man es hätte vielleicht tun müssen, diese ungelegenen Zeiten. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Es ist immer einfach, nicht immer einfach zu bekennen, dass man an die Auferstehung glaubt. Meinem Kind einen Osterhasen zu verkaufen, ist doch viel einfacher. Aber dabei bleibt die gesunde Lehre auf der Strecke. Ich musste mich die Tage fragen, wo habe ich in dieser Osterzeit diese Botschaft der Auferstehung klar und deutlich auf Arbeit bezeugt? Ich meine damit nicht in meiner Familie, in der Gemeinde oder bei Menschen, die mich gut kennen. Nein, auf Arbeit. Haben wir den Mut gehabt, dieses Mal diese Botschaft der Auferstehung ganz deutlich zu benennen? Ja? Schon bei so einfachen Dingen bleibt bei uns ganz praktisch die Lehre vielleicht hier und da auf der Strecke. Ich rede mit Menschen über alles und über jeden, aber wenn es um das Heil geht, um Jesus Christus geht, wenn es mir hier zu heftig wird, wie oft schweigen wir? Was ist also diese gesunde Lehre, die Menschen nicht vertragen? Die Bibel sagt, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Die Botschaft vom Kreuz, das ist der Kern unserer Lehre. Dass jeder Mensch sündig ist vor Gott. Dass Sünde nur durch den Tod Jesu am Kreuz gesühnt werden kann und wurde bereits. Jesus also, das von Gott gegebene Opferlamm für meine Sünden war. Und dass der Mensch sich genau an diesen Jesus zu wenden hat, um Vergebung zu haben, um Vergebung zu erleben, um das ewige Leben von Gott zu bekommen. Ich muss sagen, Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. Das ist meine persönliche Bankrotterklärung vor Gott, die ich zu erleben habe, wenn ich ein Kind Gottes werden möchte, die notwendig ist. Ich muss auch glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er lebt und mir dadurch Heil gibt. Das ist das Heil, das Menschen rettet. Das ist die Botschaft, die wir weiterzugeben haben. Ich denke, das ist nicht für alle Menschen einfach, diese Botschaft anzunehmen. Und sie suchen sich andere Wege zu Gott, um an Gott zu glauben. Und schon landet man wo? Bei den Legenden, wird hier gesagt. Bei ausgedachten, schön klingenden Märchen. Ohne jegliche geistliche Relevanz. Ohne Relevanz auf meine Beziehung zu Gott hin. Oder ohne jegliche Hoffnung auf die Ewigkeit. Das wäre dann das Resultat von solchen Legenden. Aber wir sehen, dass Menschen in der Endzeit solche Lehren besser gefallen werden. Besser, weil sie besser einfach in ihr Leben passen, und sie werden sich von der Wahrheit dadurch abwenden. Von Menschen erdachten Geschichten. Was ist das Problem bei einem Menschen, der sich zum Erdachten zuwendet? Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Du kannst so einem nicht mehr mit der Bibel kommen. Wenn ein Mensch, sogar ein Kind Gottes, sich bewusst abwendet von der Wahrheit, du kannst ihm kaum mehr sogar durch das Wort Gottes umstimmen, weil es gilt für diese plötzlich nicht mehr. Es ist für sie plötzlich kein Maßstab mehr. Inwiefern dürfen wir uns jetzt auch ganz persönlich fragen, inwiefern hat die Bibel noch die Chance, in mein Leben, in mein persönlichen Leben ganz praktisch hineinzureden? Suche ich persönlich in Entscheidungsfragen nach Antworten im Wort Gottes oder ist es noch maßgeblich für mich? Wenn nicht, dann kann es sein, dass ich mich abwende von der Wahrheit. Ich denke, das ist eine Selbstprüfung, die ein jeder von uns sich hin und wieder unterziehen muss. Sind wir immer noch an der Wahrheit? Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, in einigen Übersetzungen wurde das so besetzt, dass sie sich eigene Lehrer aufladen werden, ja, oder aufhäufen, statt aufladen, aufhäufen. Also es geht auch um die Menge der Lehrer. Man wird also von der Qualität in die Quantität geht man über und wird man sagen, siehst du, die und die und die und die und die, die glauben doch auch, das sind doch so viele. Ich denke, wir leben heute in einer Zeit, wo es mit wenig Aufwand möglich ist, für jegliche Theorie, für jegliche Glaubensrichtung sich einen Haufen Vertreter runterzuladen auf Internetseiten. Aber Paulus fordert auf, bleib bei dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist. Ist das, was ich höre, ist das, wonach ich suche, ist es wirklich, das ist das, was wir fragen können, ist es wirklich das, was mich damals zu Gott geführt hat? Oder weicht es davon ab? Ja? Und wenn ja, es muss zurück zu Gott. Deswegen zeigt Paulus dem Timotheus, wie er darauf zu reagieren hat, wie er sich dabei zu verhalten hat, wie man sich selbst auch davor schützen kann. Und ich komme damit zum letzten Vers, der fünfte Vers. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Bleibe nüchtern, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten und richte deinen Dienst völlig aus. Bleib nüchtern in allen Dingen. Lass dich also nicht benebeln von irgendwelchen neuartigen Heilslehrern. Denn solche Lehren haben das Potenzial, aus einem Nüchternen einen unnüchternen Zustand zu machen. Wisst ihr, wozu Unnüchternheit führt? Das führt zur Abhängigkeit, ja? Wenn ich unnüchtern bin, wodurch werde ich unnüchtern? Wenn ich irgendwie benebelt bin, von irgendeinem Rauschmittel vielleicht, ja? Ja? Dann bin ich in einem unnüchternen Zustand, ja? Und wozu führt das, wenn ich in so einem Zustand bin? Das führt dazu, dass ich noch mehr davon will, ja? Und das ist das, was hier gemeint wird. Sie wollen immer mehr davon haben. Sie häufen sich auf das, wonach ihnen die Ohren jucken, ja? Wenn das Ohr juckt, ne, da muss man kratzen. Wenn ich das will, dann hole ich mir das, lade ich mir wieder was runter und wieder was runter. Ja? Das ist eine unnüchterne Situation. Deswegen sagt Paulus, bleib nüchtern, betrachte etwas nüchtern. Frage dich logisch, ist es das, wozu du immer gestanden hast, was dich zum Glauben geführt hat? Ist es das wahre Wort? Ja? In allen Dingen bedeutet ganz einfach, kein Millimeter davon wegrücken. Kein Millimeter wegrücken von der biblischen Wahrheit. Wir argumentieren immer auf der Basis der Bibel. Alles andere ist Menschenwerk, alles andere sind Legenden. Erdulde die Widrigkeiten oder erleide das Böse. Das ist etwas, was uns bewusst sein muss, dass es nicht immer einfach sein wird, an der Wahrheit des Evangeliums festzuhalten, an Jesu Lehre festzuhalten, Lukas 6, 22 bis 23 sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Ja? Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Ist das ein tolles Wort? Klingt eigentlich sehr, sehr traurig, oder? Aber es geht ja weiter. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie eure Väter mit den Propheten, haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Das Böse zu erdulden bedeutet konsequenterweise an der Wahrheit festzuhalten. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, es ein einfacheres Leben zu halten, ohne dass einen die Menschen hassen oder belächeln, abwinken, wegschicken, einen Bogen um einen machen. Ja? Aber das würde bedeuten, mich von der Lehre Jesu Christi abzulehnen, abzuwenden, ja? Das Wort zu verwerfen, aufhören, es weiterzugeben. Paulus sagt, er leide, trage willig, bleibe selbst dran und rede dabei immer die Wahrheit. Tue das Werk eines Evangelisten. Das Wort Evangelist kommt außer diesem Mal nur noch zweimal im Neuen Testament vor. Einmal ist es Philippus, der in Apostelgeschichte 21, Vers 8, wird er als Evangelist genannt. Ja? Und in Epheser Kapitel 4, wo Paulus die Gaben der Gemeinde aufzählt, da unter anderem auch einige, die er Evangelisten nennt. Ist verwandt natürlich mit dem Wort Evangelium und es ist, denke ich, uns klar, was damit gemeint ist. Jemand, der das Evangelium weitergibt, ist ein Evangelist. Er predigt das Evangelium von Jesus Christus und richte deinen Dienst völlig aus. Aus dem Mund eines Mannes, der im Begriff ist zu sterben, für das Evangelium, richte deinen Dienst völlig aus zu hören, ist schon krass, oder? Aber genau das kann es auch bedeuten, im schlimmsten Fall, ja? Dass man dafür auch hart zu leiden hat, ja? So war es zumindest bei Paulus. Etwas völlig auszurichten bedeutet, einen Weg bis zu Ende zu gehen, das Ende krönt. Ja? Mein Leben lang diesen Weg zu gehen, keine Abstriche zu machen, was die Lehre angeht, nichts weglassen, aber auch nichts dazu dichten. Was die Person angeht, die zum Glauben kommt, bereit sein, diese Person zu begleiten, ohne Abstriche. Beim Wachstum helfen, das ist etwas Praktisches, was wir auch mit auf den Weg nehmen können, dass eine Person auf eigenen Füßen geistlich gesehen stehen kann. Ich fasse jetzt kurz nochmal diese Stunde zusammen. Heute ging es darum, dass wir das Wort des Evangeliums weiterzugeben haben an andere Menschen. Predige das Wort, war der klare Befehl von Paulus an Timotheus und uns heute. Wir haben gesehen, wie wir es tun sollen, indem wir durch das Wort Sünde überführen, ermahnen und auch tadeln, also klare Worte benutzen und das in aller Geduld. Dabei sollten wir mit Unverständnis und Unglauben rechnen und dass viele diese Lehre nicht gefallen wird. Und wir wurden aufgefordert, auf eine rechte Art und Weise auf das Wort zu hören. Hat das Wort die Chance, in mein Leben hineinzureden? Ist das Wort für mich wirklich noch das Wort, so wie es in der Bibel steht? Oder suche ich mir andere Lehrer, die passend meinem Leben entsprechend lehren? Wir sind aufgefordert, treu den Dienst zu tun, bis zum Ende. Treu Christus zu sein. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.